Das ist
Lost on Planet Fashion.
Der High Fashion Podcast
mit Nadine
und Alexander.
Hallo.
Hallo. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt.
Ich habe das Gefühl, du fängst jede Folge so an.
Nein, das denke ich nicht. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt.
Weil du die Folge vorbereitet
ja,
hast.
Ja, ich bin ein bisschen nervös, weil das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und wenn ich dann so mich in das Thema einarbeite, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich eigentlich ja grundsätzlich alles wissen müsste. Aber dann, wenn es dann drauf ankommt, dann habe ich das Gefühl, ich weiß gar nichts.
Ich kenne dieses Problem auch.
Das ist total bescheuert.
Soll ich dir sagen, dass ich total gechillt heute bin,
ja,
weil ich nichts vorbereiten musste?
Ja, das sehe ich.
Aber ich musste das ja damals zur japanischen Avantgarde. Und da hatte ich genau das gleiche Gefühl wie du. Außer, dass ich das Gefühl hatte, ich muss alles wissen. Das habe ich nicht gedacht. Aber dieses Gefühl, naja, wobei doch ein bisschen habe ich es schon gedacht, ehrlich gesagt. Aber einfach, weil man natürlich alle Informationen transportieren möchte.
Gut, wir sind ein Mode-Podcast. Und in unserem Mode-Podcast geht es um Mode. Und zwar hatten wir in einer vergangenen Episode über die H&M x Glenn Martins Kollektion gesprochen. Und du hast ja bestellt. Und wie hast du die Teile jetzt gefunden?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich eigentlich, ich weiß, wie der Run auf diese Teile ist, auf Designer-Kooperation bei H&M. Ich weiß, dass das schwer zu kriegen ist teilweise. Aber ich hatte nicht mehr in Erinnerung, wie schwer das war. Also ich weiß nicht, ob es die letzten Jahre weniger schwer war, aber ich war Punkt 10 eingeloggt. Ich hatte mir in allen Tabs schon geöffnet, also ich war wirklich vorbereitet, in allen Tabs geöffnet, was ich haben wollte, um mir dann alles nacheinander in den Warenkorb zu legen und es dann zu bestellen. Das Problem ist, H&M reserviert ja nicht den Warenkorb.
Ja, ja, ja.
Das finde ich blöd erstmal.
Ja.
Und das hatte dann zur Folge, dass zwei Teile, die ich quasi eigentlich mit am liebsten haben wollte, dann einfach nicht verfügbar waren beim Checkout. Und das hat mich richtig geärgert. Also einmal war das der Wollmantel, weil der war ja sehr tailliert, was mir sehr gut gefallen hat.
Ach, der war aus Wolle? Ach, ich dachte immer, der war auch aus Denim. Okay.
Nee, der war aus Wolle. Und dann war es die schwarze Handtasche.
Ja.
Und dann, als das nicht verfügbar war, habe ich mir das schnell rausgehauen, die beiden Teile, und habe den Rest bestellt und habe dann in der zweiten Bestellung mir die Denim-Tasche bestellt, weil ich dachte, na, irgendeine Tasche will ich schon, ne?
Ja.
So.
Als Taschenliebhaberin.
Als Taschenliebhaberin. So. Und dann kamen die Teile an und ich habe ja auf unseren Social-Media-Kanälen, Lost on Planet Fashion, habe ich einen Haul oder so einen ersten Eindruck-Video hochgeladen. Also wer das interessiert, kann da gerne mal reinschauen. Ich hatte das Kleid bestellt, dann eins der Tops, dann das langärmelige Oberteil mit diesem Print und die Hose und den Denimrock und wie gesagt die Denimtasche. Von allen Teilen habe ich jetzt nur den Denimrock behalten.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Also ich war insofern enttäuscht, dass so die Effekte so ein bisschen ausgeblieben sind, dass ich so gehypt war. Also mir war es eigentlich egal, ob jetzt die Bestellung ankommt oder nicht. Natürlich war jetzt für mich nichts dabei, aber ich dachte so, pff, am Ende ist mir das jetzt ziemlich egal, ob das jetzt kommt oder nicht.
Toll.
Ja, naja, manchmal ist ja so, man hat so eine Neugier und will das jetzt unbedingt sehen, aber das hatte ich da überhaupt nicht.
Hm.
Und als du es dann ausgepackt hast, war ich tatsächlich so ein bisschen ernüchtert, weil ich so dachte, naja, also da war ja diese zweifarbige Jeans mit dabei, die hat mir nicht gefallen.
Die hat dir aber schon vom Prinzip nicht gefallen.
Die hat mir vom Prinzip wirklich nicht gefallen. Ich fand die Handtasche, fand ich ein bisschen lame, also die war erstmal wenig praktisch, dann fand ich sie optisch so wenig ansprechend und sie sah auch wenig wertig aus, obwohl sie ja grungig sein sollte.
Das fand ich tatsächlich auch, die Handtasche hat mir von der Qualität nicht gut gefallen.
Ja.
Also der Henkel, der da dran war, das war irgendwie komisch und dann war die super klein innen, also die ist ja relativ groß, aber innen war super wenig Platz, dadurch, dass halt viel Rand noch geblieben ist, damit man es halt verformen kann. Das war mir vorher natürlich nicht so bewusst, aber ich fand, sie sah halt einfach nicht wertig aus. Und bei der, ich muss noch mal betonen, bei Jeans und Rock, ich habe beides in derselben Größe bestellt.
Ja.
Und die Größenunterschiede waren so krass. Die Jeans habe ich nicht zubekommen. Und der Rock, da passen locker zwei Hände noch in den Bund rein.
Ja, 10, 15 Zentimeter waren da auf jeden Fall nochmal Unterschied.
Ja, und das bei derselben Größe. Und das finde ich unglaublich in einer Kollektion. So, den Rock habe ich trotzdem behalten, weil ich kann ihn dann halt hüftiger tragen. Aber trotzdem, das fand ich blöd.
Ja.
Aber insgesamt war es sehr ernüchternd. Ja.
Ja, okay, krass. Eine andere Sache war ja diese Woche noch. Und zwar hat in Paris der erste Shein-Shop aufgemacht.
Das finde ich so schlimm.
Und das Krasse ist jetzt mal so nochmal die Randstory dazu ist, dass das in einem Kaufhaus aufgemacht hat. Ich sage jetzt nicht Luxuskaufhaus, aber das ist eine größere Kette, ähnlich wie bei uns Karstadt ist. Gibt es auch mehrere in Paris und direkt zentral in Paris hat jetzt eben dieser Shein-Shop im Shop sozusagen geöffnet.
Ach, Shop in Shop
ist ja, das? Ja, genau. Also das ist, also du hast
ein
quasi
Corner sozusagen.
Einen größeren Corner innerhalb dieser, innerhalb dieses Kaufhauses.
Okay, wie man es halt von Galeria oder von Karstadt und so
genau,
kennt.
Genau.
Okay.
Das ist ja da so ähnlich angelegt. Und das Krasse war ja im Grunde genommen, dass da zum einen ein großer Teil an natürlich Fans mehr oder weniger da waren, aber es gab auch extrem viele Menschen, die dagegen protestiert haben.
Zu Recht.
Ja, absolut, zu Recht. Genau. Und auch es haben angekündigt, auch wenn ich jetzt leider, also aktuell weiß ich jetzt nicht, wie sich das entwickelt hat, aber es haben natürlich ein paar Unternehmen angekündigt, aus dieser Galerie rauszugehen, aus Protest, weil sie einfach nicht wollen, neben Shein-Produkten da eben positioniert zu werden.
Ja, kann ich, krass, ne? Kann ich verstehen.
Das ist krass.
Ich finde das auch unmöglich, dass Shein da irgendwie so eine Plattform kriegt.
Ja, das ist einfach Geld, ne?
Ich frage mich aber, ob das so ein Primark-Effekt ist. Also das war ja bei den ersten Primark-Filialen hier in Deutschland auch so, dass es da teilweise Leute gab, die das super gefeiert haben und teilweise welche, die dann protestiert haben und die das richtig scheiße fanden. Aber letztendlich, jetzt kommt es mir so vor, es redet halt keiner mehr über Primark, ne?
Ja, das stimmt.
Also es wird überhaupt nicht mehr kritisch gesehen. Entweder man geht das halt stimmt. hin oder man geht halt nicht hin. Und ich frage mich, ob das bei Shein jetzt auch so wird, dass das sich so ausbreitet. Am Anfang gibt es
so
Proteste.
Gewöhnungseffekt.
Genau, und irgendwann nimmt man es einfach so hin, weil es ist halt da.
Ja, das kann durchaus sein. Das kann tatsächlich durchaus sein. Bei Shein ist aber im Grunde genommen, außer die Bedingungen, wie das hergestellt wird, noch ein anderes Problem. Das hat natürlich Primark viel weniger gehabt, dass die natürlich extrem kopieren. Also bei Shein ist es einfach so, die kopieren ja so dreist, egal ob das jetzt von großen Brands ist, als auch von ganz kleinen, wirklich extrem krass unabhängige Designer, die ganz kleine Kollektionen machen, auch T-Shirts, Prints, teilweise einfach eins zu eins kopieren und richtig dreist. Und das ist natürlich etwas, das hat Primark an sich nie so gemacht. Und das ist einfach alles shame on it. Also.
Na, ich denke halt immer nur an die Berichte so von, ich weiß nicht, von irgendwelchen Warntests,
ja,
wo
ja,
dann irgendwelche gesundheitsgefährdenden Stoffe da festgestellt worden sind. Und schon deshalb finde ich das irgendwie schwierig.
Ich finde es auch krass, dass offensichtlich die französische Textilindustrie da nicht stark genug ist, dagegen vorzugehen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die natürlich trotzdem auch Einfluss haben, was diese Handelspartner und Gruppen und solche Kaufhausketten angeht. Da können die ja Druck ausüben, dass sie das dort einfach an der Stelle nicht geschafft haben. Dass da einfach offensichtlich diese chinesische Firma so stark ist, dass sie sich da einfach durchsetzen können.
Ja.
Ja.
Na, man kann jetzt eigentlich nur hoffen, dass das halt
nicht
von den Leuten nicht angenommen wird und dass es deshalb einfach nicht funktioniert. Aber ich befürchte, so wird es nicht sein.
Nee, das der ist einfach, Paris ist einfach eine Weltstadt. Da sind so viele Menschen und natürlich gibt es Menschen, die einfach nicht genügend Geld haben, um sich sozusagen alternativ mit Kleidung einzudecken. Das ist einfach so. Es ist
ja, spottbillig. Das verstehe ich auch, aber da denke ich immer, es gibt doch auch Besseres oder anderes.
Ja. Bestimmt, bestimmt. Aber der Effekt ist eben trotzdem, die Strahlkraft ist davon so groß, dass du halt einfach günstig vermeintlich irgendeine Marke da einfach dir anziehen kannst. Mehr oder weniger. Okay.
Okay.
Kommen wir mal zurück zu unserem eigentlichen Hauptthema heute.
Ja.
Vor einer Weile hatten wir ja schon angefangen, das Thema Anti-Fashion uns mal so heranzuziehen und zu ergründen, was steckt hinter Anti-Fashion. Und hatten ja schon zwei Folgen mehr oder weniger darüber gemacht. Die eine hast du ja geführt, das war die japanische Avantgarde. Und dann haben wir eine gemeinsame Folge gemacht über den Propheten des dunklen Stils Rick Owens. Und heute steigen wir nochmal in das Thema Dunkelheit ein und beschäftigen uns mit Anti-Fashion Dark Style.
Ja, da freue ich mich schon sehr darauf, auf das Thema. Und bin
Warum?
Gespannt, was du vorbereitet hast.
Warum freust du dich darauf? Hast du keine Angst vor der Dunkelheit?
Ich habe keine Angst vor Dark Style.
Okay, okay, gut. Also, was ist denn Dark Style? Hast du eine Idee, was Dark Style ist?
Ich dachte, das führst du jetzt aus.
Ja, das führe ich aus, aber vielleicht, ich will ja Konversationen führen und nicht nur Monologe, von daher frage ich erstmal dich, was du so denkst.
Na gut, das Wort gibt ja offensichtlich her, dass es sich um dunkle Kleidung handelt.
Ach, was?
Ja.
Ist jetzt aber jede dunkle Kleidung ist gleichzeitig auch Dark Style?
Nee, ich denke nicht.
Aha, okay. Also, wenn jetzt Karl Lagerfeld eine Kollektion komplett in Schwarz macht, ist es Dark Style?
Nee, weil es irgendwie nicht zur Avantgarde zählt.
Ah.
Also, es ist schon ein Thema Avantgarde-Fashion.
Genau, also Anti-Fashion hat ja mehrere, ich sag mal, besteht aus mehreren Bausteinen und unter anderem einer, wie gesagt, ist davon, ja, Dark Style. Und Dark Style ist etwas, was sich damit beschäftigt, ähnlich wie Avantgarde-Mode auch, Neues zu entwickeln und sich unabhängig von Trends zu machen. Man experimentiert mit Formen und die Inspirationsquellen sind gerne aus der Musik oder aus der Literatur gezogen, als auch aus der bildenden Kunst. Kommt eben viel vielleicht aus kulturalen Formen, von Performance zum Beispiel oder eben Musik und Literatur. So, das ist im Grunde genommen so der Ansatz davon. Dark Style bedeutet aber nicht nur, dass es schwarz sein muss, sondern dass es eben einen poetischen und tiefsinnigen Hintergrund hat. Also es muss etwas haben, was dich berührt, was eine persönliche Philosophie sozusagen auch vom Lebensstil für dich trägt. Es ist zwar das Wort Style drin, aber es ist nicht etwas, was einfach man sich in aller Regel einfach so mal für eine Saison kleidet, sondern es ist ein Lebensgefühl. Ja, also Darkstyle-Fans und Darkstyle-Designer, die verkaufen uns mehr oder weniger und leben auch diesen ganzen Stil. Also da hast du auch eine Einrichtung passend dazu und da lebst auch im Prinzip so diese Grundidee davon.
Gut, dazu habe ich zwei Fragen.
Immer her damit.
Okay, die erste ist, zählst du dich zu dem Dark Style Style?
Das ist eine ganz hervorragende Frage. Partiell ja. Also es gibt verschiedene Modestile, die mich interessieren. Und ich habe für mich persönlich in meiner Lebensentwicklung, in meiner Stilfindung viele Sachen ausprobiert und bin ja irgendwo so persönlich da so im Gothic, habe ich mich mal so im jüngeren Jahren da wohlgefühlt und da auch gefunden und würde mich heute vielleicht nicht wirklich als Szenegänger mehr dazu zählen, aber so die Musik und Grundinspiration finde ich toll. Ja, da fühle ich mich wohl. Ich sage mal, das schwarze Blut, das fließt trotzdem in mir. Und der Dark Style mit den etwas avantgardistischen und modernen Inspirationen, die es da so gibt, das holt mich schon sehr stark ab. Aber vor allem jetzt eben auch im Hinblick, dass wir den Mode-Podcast machen, es gibt immer ganz viele andere Inspirationsquellen, die mich auch immer wieder mal so ein bisschen da rausfüllen. Aber die Tendenz zum Dark Style ist auf jeden Fall da. Also zum Dark Style gehört zum Beispiel auch so Techwear unter anderem. Und das ist etwas, was mir viel weniger gefällt.
Mir gefällt es mit der Techwear auch nicht so.
Ja, also es gibt Dark Style, gibt es auch nochmal so diese eleganteren Variationen und dann haben wir auch viel Techwear zum Beispiel und Techwear eben so, was so ein bisschen aus dem Functionwear und Sportswear kommt, das ist so eher was, was mich jetzt nicht so sehr interessiert. Ich bin dann doch eher so von dem Eleganten, was mich persönlich immer interessiert. Aber als Rick Owens-Fan natürlich, klar, ein bisschen den Lifestyle. Und als wir ja zusammengezogen sind, dann haben wir auch natürlich unseren Lebensraum sozusagen so mit immer wieder so ein paar tollen Teilen, die ja auch so aus dem Darkstyle kommen und sich da rein verorten lassen, haben wir unseren Lebensraum ja auch damit gefüllt.
Ja, na, ich würde sagen schon, dass unser Wohnzimmer zumindest sehr nach einem Darkstyle schreit.
Ja, gut, aber ja, zeitlos elegant würde ich es aber auch noch nennen.
Ja.
Ja.
Verschiedene.
Nicht nüchtern kalt.
Nein, nicht nüchtern kalt, das habe ich nicht gesagt.
Genau.
Aber es hat schon viel Darkstyle-Einfluss.
Genau. Zum Darkstyle-Einfluss gehören, wie ich schon sagte, der Gothic-Stil, der Crunch, und der Punk-Stil, das sind so Sachen, die da einfach immer wieder eine Rolle spielen. Ich habe mich für diese Folge für zwei Vertreter dieses Stils entschieden, über die wir heute sprechen werden. Das eine ist Ande Müllermeister. Ich habe das jetzt so ein bisschen variiert, weil wir über das Label und die Person sozusagen sprechen. Da muss man so ein bisschen differenzieren, da kommen wir ja noch dazu. Und das mehr oder weniger etwas neuere Label, mal sehen, wo es hinführt, weiß man ja noch nicht ganz genau, ist Mathieu Fekals. Das ist etwas, was wir schon mal so ein bisschen in einer anderen Folge auch kurz drüber gesprochen haben. Da kommen wir aber auch nochmal später dazu.
Ja.
Jetzt steigen wir erstmal ein mit Ande Müllermeister. Sie ist geboren in Belgien und sie ist vor allem dafür bekannt, dass sie eine der Antwerpen Six ist. Die Antwerpen Six sind 6 junge Designer gewesen, die in Antwerpen, sozusagen an der Royal Academy of Fine Arts, eben ihren Abschluss gemacht haben. Und diese 6 Designer sind eben alle ziemlich erfolgreich geworden und haben alle eine Karriere hingelegt. Und die haben vor allem sich gegenseitig ganz stark beeinflusst und sind alle Avantgarde-Designer geworden, mehr oder weniger. Und haben fast alle große Labels gegründet. Dries van Noten zum Beispiel gehört da unter anderem mit dazu.
Ja, da haben wir ja schon ab und zu mal darüber gesprochen.
Genau, genau. Könnte man mal drüber nachdenken, ob man eine Folge macht, aber wir sind jetzt erstmal bei Ande Müllermeister. Sie heißt aber eigentlich gar nicht Ande Müllermeister, sondern sie heißt Verhelst. Ann Verhelst heißt sie.
Ah, okay.
Und sie hat einen Partner, also sie hat einen Mann kennengelernt, nämlich den Patrick Robin de Müllermeister. Und die beiden sind schon sehr jung zusammengekommen und haben 1985 ein Unternehmen gegründet und das hieß dann Ann de Müllermeister.
Also ihr Vorname und sein Nachname.
Genau, sie hat auch geheiratet, hat seinen Namen angenommen und zusammen haben sie Kinder und sie hat auch sehr jung schon ein Kind bekommen sozusagen, also die beiden haben zusammen ein Kind bekommen und das hat sie für ihr ganzes Leben lang immer geprägt, weil sie sie wollte immer ein eigenständiges Unternehmen und sie wollte auch ein großes Unternehmen. Aber, und das ist etwas, worüber sie sehr persönlich sehr froh ist, sie hat es nie dahin geschafft, eine riesige Megabrand zu werden. Das wollte sie eigentlich so vom Ursprung irgendwie mal schon schaffen. Aber sie ist immer unabhängig und independent geblieben, weil sie immer gesagt hat, ich bin eigentlich Mutter. Das ist meine Hauptaufgabe, ich bin Mutter. Und dann habe ich ein Unternehmen.
Hm, finde ich super.
Ja,
das also ist ich doch schön, ne? Ja, ich finde super, dass man das so auch als Beispiel hat, dass das so gut funktionieren kann.
Ja, wird sicherlich nicht immer leicht gewesen sein.
Nee, bestimmt nicht. Aber es ist auch gut, dass sie halt sagt, also nicht, dass das jetzt wertend ist oder so, aber ich finde es natürlich schön, wenn man sagt, man ist in erster Linie Mutter und identifiziert sich so damit, weil das verändert natürlich doch einen schon sehr stark in seinem Leben. Aber andererseits hat man ein Label, was einem wichtig ist und was man auch gut führen will. Aber manche sind ja so, ich habe mein Unternehmen und versuche irgendwie mein Kind damit unterzubringen. Und ich finde einfach schön, wenn das Kind erstmal zuerst genannt wird. Das Unternehmen soll es aber nicht abschmälern. So. Das
genau.
Finde ich gut.
Ja. Ganz genau. Also ich finde das auch sehr, sehr schön, was sie da sozusagen darüber gesagt hat und wie sie das auch so gemacht hat. Und wenn wir heute im Prinzip 2025 darüber reden, was 85, das sind 40 Jahre Karriere. Hallo?
Mhm. Frage noch. Sind Herr und Frau de Müller-Meester noch zusammen?
Habe ich versucht rauszufinden, leider habe ich es nicht rausgefunden.
Schade.
Ich gehe davon aus, dass es tatsächlich noch so ist.
Na, das ist doch
gut.
Wenn wir nichts Gegenteiliges gehört haben, gehen wir erstmal davon aus.
Ja, genau. Privatleben ist generell etwas, wo da etwas stillschweigend drüber gemacht
wird. Aber auch das ist ja positiv.
Absolut. Ja. Absolut. Sie ist ja auch persönlich, also sicherlich in der Szene kennt man sie und da weiß man auch, wer sie ist und wie sie aussieht und sowas.
Ja, aber es ist nicht so wie bei Margiela, wo man
gar nicht weiß, genau,
wie er aussieht. Vielleicht können wir ein Bild von ihr mit unserer Galerie machen, weil wir haben ja alle Bilder zu den Looks und den Sachen, die wir besprechen, auf unseren Social-Media-Kanälen Lost on Planet Fashion auf Instagram und TikTok und auf unserer Website lostonplanetfashion.de. Vielleicht machen wir da mal ein Bild von ihr mit dazu, oder?
Gerne. Ja, können wir gerne ein Porträt machen.
Ja.
Gar kein Problem. Ich finde sie persönlich wirklich, wirklich toll. Ich habe ein paar Interviews auch von ihr schon gesehen. Fand sie immer irgendwie cool, weil sie so sehr locker ist und sehr poetisch. Und das ist nämlich etwas, was bei ihrer Mode ganz wichtig ist. Die Poesie. Sie ist jemand, der schon immer viel gelesen hat, viel mit Gedichten und Schreiben zu tun hatte und vor allem mit Musik. Einer ihrer besten Freundinnen ist die Punk-Rock-Musikerin Patti Smith. Und die ist ja bekannt dafür, dass sie auch sehr lyrische Sachen schreibt. Und die beiden gemeinsam sind wirklich ganz große Fans. Und fast jedes Konzert von ihr sozusagen ist ausgestattet von Anne de Müller-Meister. Das finde ich richtig cool.
Ja, toll.
Das sind ja zwei wirklich starke Frauen.
Die sich gegenseitig auch noch supporten.
Ja, die sich total supporten. Und das finde ich wirklich schön.
Ja.
Vor allem in der Mode ist es ja für Frauen leider doch immer etwas schwerer. Ungerecht, sehr ungerecht. So, jedenfalls prägt schon immer die Farbe Schwarz ihre Ästhetik, obwohl sie eigentlich von der Persönlichkeit gar nicht wirklich was damit zu tun hat. Also es ist eine bewusste Entscheidung, sich mit der stilprägenden Farbe Schwarz auseinanderzusetzen, aber sie, so wie ich jetzt sage, sie hat nicht das schwarze Blut. Ja, das ist bei ihr tatsächlich gar nicht so. Es ist tatsächlich einfach eine künstlerische Auseinandersetzung.
Mhm.
Und sie macht auch keinen Hehl daraus, sich von ganz klaren Inspirationsquellen im Prinzip gar nicht zu distanzieren, nämlich unter anderem von Yuji Yamamoto.
Mhm.
Ja, da ist sie auch ein ganz großer Fan davon. Und einer ihrer jüngeren besten Freunde, auch wenn es angeblich kaum Kontakt noch gab in der späteren Zeit, ist Martin Margiela. Also die beiden waren auch befreundet.
Mhm.
Er hat ja auch an derselben Hochschule, sozusagen an derselben Uni gelernt. Aber in einem anderen Jahrgang.
Wer mehr darüber erfahren will, hier wieder eine kleine Side-Information. Wir haben eine Retrospektive zu Margiela.
Richtig, genau. Also 1985 gegründet und erstmal so die ersten Shows liefen dann natürlich immer irgendwie in Antwerpen und Belgien. Kurze Wege mal kurz nach London und dann aber eigentlich alle Shows fast immer in Paris.
Mhm.
Das ist auch eine Entscheidung, ne? Wissen wir ja, Avantgarde-Mode gehört nach Paris.
Ja, das haben wir schon besprochen, genau.
Ich springe jetzt mal einen ganzen großen Sprung nach vorn, nämlich nach 2001.
Mhm.
Ich habe hier Bilder mitgebracht, wir sind ein Mode-Podcast und wollen natürlich auch Mode anschauen. Ich habe hier eine Kollektion mitgebracht, die du gerne mal dir anschauen darfst, aus dem Jahr 2001. Du beschreibst mal so ein bisschen so die Looks, sodass man eine Vorstellung davon bekommt.
Okay, ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen, was ich hier an Looks sehe. Also auf jeden Fall fällt auf, es ist, ohne das jetzt werten zu meinen, es ist farblos.
Okay.
Also viel schwarz, also die hauptsächliche Farbe ist schwarz. Ein Look ist auch in weiß dabei. Es sind Overknee-Stiefel viel zu sehen, das, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Dann ein Cape, dann ein Lederoutfit. Du hast da wirklich an die Cape- und Lederliebhaberin gedacht?
Ja, ja, klar.
Ja, relativ elegant teilweise, aber teilweise halt auch ziemlich lässig. Es sieht sehr tragbar aus, finde ich. Verschiedene Materialien, wie gesagt, Leder, so ein bisschen Chiffon. Dann haben wir ein Outfit, das ist mit Fell.
Mhm.
Dann haben wir eine Bluse, die finde ich ganz interessant. Die ist so ein bisschen länger und dann hat sie so einen Taillengürtel drumherum. Und die ist aus so einem schwarzen, ja, Chiffon. Und dann mit so einem weißen Muster. Fast so wie Batikringe, aber irgendwie ist es das auch wieder nicht.
Mhm.
Also es erinnert einen so daran, finde ich. Aber es ist trotzdem sehr elegant und ja, doch gefällt mir sehr gut. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Sieht interessant aus. In welcher Preisklasse bewegen wir uns denn hier?
Ja, da kommen wir auch an einen wichtigen Punkt, denn grundsätzlich ist es so, dass die Kleidungsstücke in Europa gefertigt werden, also hauptsächlich in Italien und teilweise ein bisschen in Frankreich und sowas. Und die Stückzahlen sind gering. Also keine Mega-Brand, also werden nicht 1.000 Millionen Stück davon hergestellt. Und damit steigert auf jeden Fall sich der Preis. Also wir haben bei Mänteln jetzt aktuell zum Beispiel 2.000 Euro. So in dem Bereich kommen wir da schon ganz gut rein. Hosen 1.500 Euro und Kleider 1.200 bis 1.800 Euro. Kostet sowas schon. Ich finde, das ist schon sehr starke Oberklasse.
Ja.
Vom Preis.
Ja.
Und natürlich ist die Kleidung auch immer so, also man sieht von außen relativ, wenn man jetzt den Stil nicht erkennt, aber dem einzelnen Kleidungsstück siehst du das jetzt kaum an, dass es jetzt von ihr ist oder von dem Unternehmen stammt. Denn es gibt keine Logos, es gibt kein Label, es gibt kaum äußerliche Merkmale, die immer wieder aufgegriffen werden. Also es gibt Designelemente, aber diese Codes, sage ich mal, muss man kennen. Ansonsten wirst du das nicht erkennen.
Wenn ich jetzt heimlich shoppen gehen würde und mir ein komplettes Outfit so zusammensuche?
Ja, dann würde ich das wahrscheinlich am Kontostand sehen oder so.
Ja, es wäre noch nicht so weit, dass du das sehen würdest. Aber dann würde ich mich komplett in Ande Müllermeister kleiden.
Ja,
und dann,
toll.
Und dann würdest du, ja, es wäre tatsächlich toll, glaube ich. und dann würdest du aber meines Erachtens nicht erkennen, dass ich das von ihr trage. Außer du hast jetzt die Kollektion gesehen oder so.
Ich kann das jetzt an verschiedenen Codes, kann ich das schon erkennen, aber du siehst jetzt kaum, dass es das ist. Also weil, wie gesagt, es gibt keine Labels, es gibt kein Logo, es gibt keine immer wiederkehrenden Symbole oder ähnliches. Ja, also das ist jetzt etwas, ein Gucci-Teil wirst du wahrscheinlich einfach erkennen, weil da irgendwo ein Gucci-Logo eingesteckt ist oder sowas. Das hast du dort einfach viel weniger.
Mhm.
Ja, ich habe ein Merkmal, da komme ich dann noch dazu, wo man das vielleicht so aus der heutigen Sicht immer ganz gut erkennen könnte. Finde ich auch sehr schön, aber da kommen wir noch dazu.
Gut, dann bin ich gespannt. Aber du willst jetzt nicht verraten, was es ist.
Nein, komme ich noch dazu.
So, okay.
Wir springen einfach mal noch ein Stück weiter in das Jahr.
Warum hast du die Kollektion gewählt? Das will ich noch wissen.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte natürlich die Möglichkeit, noch viel weiter zurückzugehen. Aber ich finde, also das Interessante ist, wer die Möglichkeit hat, bei Vogue, es gibt die Vogue-App. So, und in dieser Vogue-App kann man sich fast alle Kollektionen anschauen. Und da gibt es so einen Überblick, da kann man mal so über alle Kollektionen, hast du immer so ein Startbild, so ein Startlook. Und das ist total spannend, das ist sehr witzig, vielleicht hänge ich einfach mal dieses Bild mit ein. Da siehst du so aus den Jahren die unterschiedlichen ersten, immer den ersten Look aus den Kollektionen. Und die Looks sind fast immer identisch. Also die sehen sehr ähnlich aus, hast eine kurze taillierte Jacke, die ist schwarz und darunter eine weiße Bluse. Das ist echt witzig. So, diese Kollektion habe ich ausgewählt, weil sie diesen Stil, diese Zeitlosigkeit eigentlich ganz gut repräsentiert. Und ich finde, wenn du die Kollektion siehst, außer dass die Bilder ein bisschen von der Brillanz jetzt nicht so stark sind,
du wüsstest
ist das
nicht
einfach eine Kollektion, wo du sagst, ja, na klar, gib her,
ja,
Siehst doch jetzt an.
Genau, du wüsstest nicht, dass das schon relativ alt ist.
Ja.
Also ich habe das ja auch aus heutiger Sicht gesehen und es stimmt. Ich habe gedacht, ja, würde ich tragen. Und das ist ja nicht bei allen Labels so,
überhaupt
dass man das sagen kann.
Überhaupt genau. Nicht. Genau, und da sehen wir, wie gesagt, das Wichtige, es ist fast frei von Trends.
Ja.
Also von außen vorgegebenen Trends.
Ja, das finde ich gut.
Was nicht bedeutet, dass da immer irgendwelche Elemente auch mit drin sind. Materialien, all solche Sachen. Davon sind auch die nicht beeinflusst. Also wenn es irgendwelche neuen Materialien sind, die auf den Markt kommen, die werden natürlich da genauso auch mitgenutzt.
Ja.
Ne? Aber frei von irgendwelchen Mustern oder ähnlichen. Genau, deswegen habe ich diese Kollektion gewählt. Ich fand sie sehr schön. Und da sie so die Mitte ungefähr der Zeit sozusagen ist, passt das sehr, sehr gut. Wir machen einen kleinen Sprung ins Jahr 2013. Hier entscheidet Ande Müllermeister, das Unternehmen mehr oder weniger zu verlassen.
Was?
Ja, sie hat sich persönlich entschieden dazu, sich zurückzuziehen.
Ist sie nicht mehr bei ihrem Label?
Nein, sie ist nicht mehr aktiv tätig in der Mode für ihr eigenes Unternehmen.
Wow, das wusste ich gar nicht. Ja, jetzt bin deswegen, ich ganz schön schockiert.
Deswegen reden wir ja darüber. Es gab ein bisschen so Besitzverhältnismäßigkeiten. Also das Unternehmen wurde teilweise so ein bisschen mit aufgekauft. Also Anteile wurden gekauft von einem italienischen Konsortium, die auch so Online-Shops quasi betreiben. Wurde das aufgekauft zum Teil. Und sie hat sich sozusagen aktiv aus dem Designprozess rausgenommen. Es ist noch ihr Unternehmen und sie ist auch mehr oder weniger noch tätig. Und zwar hat sie sich darauf fokussiert, die Homeware, also das Interieur-Design sozusagen, zu etablieren und sich künstlerisch damit auseinanderzusetzen. Glas, Besteck, Teller, Lampen. Mhm. Wir sind ja auch stolze Besitzer einer Ande-Müller-Meisterlampe.
Ja. Ja.
Das ist ja auch etwas.
Ich blicke hinter mich.
Da ist sie. Genau. Ja, das ist etwas, da bin ich auch sehr stolz darüber. Hast du ja organisiert, habe ich mich sehr gefreut. Genau, aber was eigentlich noch dazu gehört ist, dass die letzte Kollektion...
Aber das war ihre Entscheidung schon.
Das ist ihre Entscheidung. Ja, das ist ihre Entscheidung gewesen. Und das Spannende ist eigentlich auch gewesen, ich habe es versucht nochmal so richtig rauszufinden, ob es wirklich so war, ist, dass man eigentlich quasi das gar nicht so gewusst hat. Also sie hat das einfach irgendwann, sie hat die Kollektion gemacht, so wie immer gemacht, so gelaufen sind. Und es gab nicht wirklich eine Abschlusskollektion von ihr. So, dass ich jetzt quasi ausgesucht habe, eine Kollektion von 2013. Also die ist 2013 gemacht. Und zwar ist es die Sommerkollektion für 2014. Die schauen wir uns jetzt als nächstes an. Das ist formal ihre eigentlich letzte Kollektion, ohne großes Aufsehen.
Mhm, okay. Viel Hut.
Ja,
viel Hut. Und zwar aus so einem, ich kann mir richtig vorstellen, ich weiß nicht, wie das Material heißt, aber ich kann mir so richtig vorstellen, dass das so ein gröberes.
Ja, fast schon so eine Grobjute ähnliches,
ja,
Meshgewebe.
Ja, das ist so grob und störrisch und das, wenn du da drüber fährst, dass es sich rau anfühlt.
Ja.
In sämtlich verschiedenen Formen, die Hüte, also nicht wie man sich jetzt einen Hut vorstellt, sondern eher wie ein...
Großer Sonnenhut. Ich finde, es ist ein ganz großer Sonnenhut.
Aber ja, aber ein Sonnenhut ist so mit so einer normalen Krempe.
Ist Avantgarde, so, ja.
Ja, also richtig krass geformt, schön. Der hier könnte vielleicht auch der Queen-Familie gefallen.
Der Queen-Familie. Die Queen-Familie.
Das sieht auf jeden Fall insgesamt, also ich muss sagen, die Schuhe gefallen mir irgendwie alle gut, aber insgesamt... sieht das für mich gar nicht so trendfrei aus.
Ja, dann musst du ein bisschen mehr Kontext geben, weil ich glaube, das kommt dann noch nicht so raus.
Ja, okay, ich gebe mehr Kontext, warum ich das denke. Und zwar haben wir hier ein knallrotes Outfit. Also die Grundfarbe ist beige und es ist ein knallrotes Muster drauf. Da haben wir zum Beispiel einen längeren Mantel, also nicht ganz bis zum Knien. Dann eine Leggings, auch in demselben Muster, also so beige mit so einem roten... Ja, ich weiß gar nicht, das sieht fast aus wie aus einer anderen Zeit. Du kannst bestimmt doch sagen, aus welcher Zeit das, von welcher Zeit das wahrscheinlich inspiriert ist.
Na, viktorianisch sieht es aus, ne?
Ja.
Weil so, wie so eine rangezoomte Spitze.
Ja. Dann haben wir ein anderes Outfit zum Beispiel. Das ist eine relativ weite Hose aus Stoff. Dazu eine Weste und darüber noch ein, ich glaube, vielleicht ein Blazer oder unter der Weste ist was drunter oder es sind zwei Westen übereinander. Es könnten zwei Westen übereinander sein.
Ja.
Und darunter quasi ein langärmliches Shirt. Und das ist auch beige mit schwarzem Muster. Und das eine Hosenbein ist schwarz-beige gestreift. Und das andere ist auch mit so einem, ist das auch ein viktorianisches Muster? Also irgendwie was Pflanzliches.
Mhm.
Ich will nicht sagen, ja, aber ich will nicht Blüten,
ja,
sondern eher so Blätter und Zweige und
ja,
sowas.
Ja.
Und die Weste ist quasi auch so, dass die auf einer Seite so gestreift ist, also die obere Weste. Und auf der anderen hat es diese florales Muster. Und drunter die Weste ist quasi auch beige und mit diesem floralen Muster. Und das wirkt für mich irgendwie schon eher nicht so zeitlos, finde ich.
Findest du?
Ja, irgendwie wirkt das für mich nicht zeitlos.
Mhm.
Vielleicht aber auch, weil das so im Gegensatz zu dem anderen ist es so musterig.
Musterig ist ein super Wort.
Ja.
Ja, das machen wir zum Wort des Tages.
Ja. Musterig. Also das andere war halt so schlicht von den... Prinz, also nicht wirklich Prinz, aber von den Materialien, von den Drucken.
Weil es reduzierter war?
Ja.
Mhm.
Und das wirkt schon aufgeregter so. Und gerade das Rote, da denke ich mir, das könnte man vielleicht auch irgendwo einordnen in der Zeit. Vielleicht auch,
also,
auch nicht.
Also du meinst trendmäßig,
ja,
das in so einem Trendstil einordnen.
Ja, vielleicht schon.
Mhm. Gut, das weiß ich jetzt natürlich nicht von 2014, was da Trend war.
Was?
Also das... Ich kann mich noch sehr gut an 2015 erinnern, aber 14 ist bei mir leicht ausgeblendet. Ich wüsste genau, welche Regons-Kollektionen da waren, aber da war kein Rot dabei.
Ja, aber nichtsdestotrotz, so die anderen Looks, ja, die sind vielleicht schon zeitloser. Aber es ist auf jeden Fall auffälliger als das, was du mir zuerst gezeigt hast.
Okay.
Auf jeden Fall sieht man, dass es eine Kollektion war. Die haben nämlich alle die Hüte.
Die haben alle die Hüte. Genau. Was ich grundsätzlich sehr schön daran finde, ist, dass man sehr gut erkennt, wie der Stil eigentlich so, wenn man den zerlegt, was es so bedeutet, was da so dazugehört. Und zwar eben, wir haben diese Mischung aus Rauheit, also das Raue und das Weiche gemischt. Wir haben Schichtungen, ja, also mehrere Ebenen,
das
Layering
hat man, ja,
sozusagen. Wir haben eine androgyne Grundsilhouette, wie zum Beispiel die Hose, die du ja mit den Streifen und mit dem Muster genannt hast. Die ist ja auch aus dem Anzugsbereich, also die könnte auch sehr gut ein Mann tragen. Das ist auch etwas, was generell dazugehört. Also es gibt auch Herrenkollektionen, beziehungsweise auch gemischte Kollektionen. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Und wir haben Asymmetrien mit drin. Und wir haben im Prinzip so fließende Formen. Also es geht alles so ineinander über und es ist alles so gewischt. Wir haben kaum harte Breaks oder sowas drin.
Mhm.
Ja, genau. Das Federmotiv kommt immer wieder, also so dieses leicht verwaschene, ausglimmernde sozusagen, so dass die Silhouette etwas verschwimmt. Das kommt immer wieder und das finde ich grundsätzlich sehr schön, weil es eine ganz sensible Balance bildet. Genau. Nachdem jetzt an sozusagen das Unternehmen mehr oder weniger erstmal in andere
an,
Hände, genau,
nachdem an das Unternehmen verlassen hat.
Genau. Kommt erstmal so bis zum Jahr 2020 ein anderer aus dem Designteam, wird Kreativdirektor, der kommt an die Macht, sage ich jetzt mal. Das klingt ein bisschen bescheuert, ne? Und zwar heißt er Sebastian Monier. Der hat, wie gesagt, bis 2020 das Unternehmen geprägt. Dann gab es wieder nochmal so eine kurze Phase, wo das Inhouse-Team gearbeitet hat. Dann 2022, für mehr oder weniger eigentlich nur eine Kollektion, kommt Ludovic de Saint-Sernin. Den kennen wir quasi auch schon. Der hat eine Kollektion gemacht, diese Meisterkollektion für Jean-Paul Gaultier. Hat auch ein eigenes Label. Haben wir schon mal in einer anderen Folge über ihn gesprochen. Da gibt es ja den Mantel des Schweigens darüber, weil der ja so ein bisschen angeblich schwierig, ein schwieriger Typ ist. Der musste nämlich nach ein paar Monaten schon wieder gehen.
Ah, stimmt, ich erinnere
da
mich,
dass wir über den gesprochen haben. Da gab es so ein paar Vorwürfe mehr oder weniger über ihn, ohne dass wir die konkret ausführen können. Aber es ist ein schwieriger Typ offensichtlich. Und eigentlich jetzt relativ neu, seit 2023, ist es Stefano Galici, ein Italiener, glaube ich. Und der hat jetzt quasi seine ersten paar Kollektionen gezeigt. Und ich habe mich jetzt bewusst entschieden. Und das ist etwas, was...
Seit wann nochmal?
Seit 2023.
Okay.
Ich habe mich jetzt bewusst entschieden, hier nur die wirklich sichtbaren Dark-Style-Looks rauszusuchen. Die Kollektion ist viel weniger dunkel als andere Kollektionen. Es gibt tatsächlich hier Teile, die sind in komplett rosa, fast pink. Und es gibt helles Denim unter anderem. Ich habe mich jetzt aber hier im Prinzip eher für die wirklich direkteren Dark-Style-Looks entschieden, weil darüber sprechen wir ja.
Findest du aber, das Label ist dann weniger Dark-Style, als es vorher war, oder ist das trotzdem noch?
Nein, das finde ich, das ist immer noch, weil es ist absolut legitim. Warum muss immer alles dunkel sein? Und das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass es das in Dark-Style auch gibt. Also es gibt ja noch andere Vertreter.
Ja, Rick Owens hat ja auch
genau,
rosa
da gibt es immer
Lux
wieder
oder
ganz genau,
rot oder hell, ja.
Okay. Ganz genau, oder unter anderem ein Vertreter, über den hätten wir auch sprechen können, ist Boris Bidjadin Saberi. Ist jemand, der auch Techwear Darkstyle macht. Der hat jetzt aber quasi so ein bisschen seine Mainbrand aufgehört. Also der macht nicht mehr wirklich, das ist ein bisschen unklar, weil der hat noch eine Subbrand, die läuft noch weiter. Das ist ein bisschen unklar, wie gesagt, was dabei ist. Und wirklich auch richtig im Boden schauen, gab es jetzt auch schon lange nicht mehr, also haben wir ihn nicht drin. So, das ist aber dennoch legitim, das so zu machen. Und du schaust dir die Kollektion jetzt erstmal an.
Gut, ich habe mir die Looks angeschaut. Und ich muss sagen, das mit dem Glenn Martens Wollmantel hat ja nicht geklappt. Aber hier sind zwei andere sehr, sehr schöne Mäntel dabei, die mir unglaublich gut gefallen. Schon der erste Look hat einen bodenlangen Mantel. Der ist super hübsch, ein bisschen tailliert. Aber nur quasi auf Brusthöhe, vier Knöpfe. Und dann öffnet er sich. Und das finde ich richtig schön. Das sieht so gut aus. Darunter eine weiße Bluse und kurze Shorts aus Satin. Und derbe Stiefel. Gefällt mir richtig gut. Der zweite Look, der ist auch super schön. Auch ein Mantel, hochgeschlossen. Nur drei Knöpfe. Bisschen military-mäßig sieht er aus,
ja,
obwohl er schwarz ist. Der ist, geht quasi übers Knie. Gerade geschnitten. Richtig toll. Auch die Tasche ist super hübsch. Ja, die Tasche fetzt auch richtig.
Ja.
Warum lachst du?
Alles gut.
Und der dritte Look ist auch so eine Military-Jacke, so eine kurze,
ja,
Jacke und eine riesige weiße Bluse drunter. Schwarze Shorts sieht auch super aus, wirklich. Und beim vierten Look, Das ist ein Anzug, schwarz-weiß gestreift und darüber wie ein Morgenmantel in schwarzem Satin.
Ja.
Und das ist der Stranger Things Schauspieler. Das ist Vecna.
Ja, das ist Vecna.
Oder die 001.
Die, ja, 001, genau.
Ja. Wussten wir ja, dass der, also ich wusste ja, dass der für das Label gelaufen ist. Und der hatte ja jetzt auch zur Stranger Things Premiere.
Richtig.
An dem Müller-Mister an.
Ja.
Ich muss sagen, die sehen auch super cool aus, ne? Also wirklich richtig cool.
Also seinen Look würde ich sofort anziehen, ja. Also
ja, da, ja, das verstehe ich.
Oh mein Gott.
Sieht richtig toll aus, ja. Auch mit den Flipflops? Wahrscheinlich nicht.
Ach, warum nicht? Ach, ich bin da nicht so.
Okay. Ja, also schön. Wirklich schön. Schöne Outfits, ja.
Ein kleines Detail. Gerade bei dem Look von ihm sieht man das eigentlich ganz schön. Es gibt ein kleines Merkmal. Und zwar ist etwas, was sehr typisch ist, sind kleine Bänder. Mhm. Und zwar gerade auch an den Mänteln. Da gibt es am Revers immer ein kleines Knopfloch. Und in dieses kleine Knopfloch wird ein Band eingeführt. Das ist relativ lang, fast bodenlang. Und dann wird das, und das finde ich ganz witzig, das kennt man nur so von so technischen Paketen, so von Europaletten zum Beispiel, die werden so mit Kunststoffbändern verschlossen und da kommt so eine Metallklammer dran, die wird so angeprägt und die gibt's sozusagen an diesen Andemüller-Meister-Teilen auch und das finde ich ganz witzig und das ist so ein kleines Secret, woran man es erkennt, wenn du da so ein Band dran hast, kann man sagen, ach okay, ich habe das erkannt, das ist ein Andemüller-Meister-Mantel zum Beispiel.
Ah ja.
Das gibt's auch an Hosen oder an verschiedenen Oberbekleidungsteilen, gibt's immer wieder solche Bänder.
Ah ja. Werde ich mal drauf achten.
Genau. Solche Sachen, Federn und Federketten zum Beispiel, solche Sachen, das gibt's immer wieder. Oder Haarteile mit Federn und sowas. Das gibt's ganz, 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 ganz oft. Es gibt sehr schönen Schmuck und sehr, sehr schöne Accessoires. Lohnt sich da auch immer zu gucken. Ist nicht immer ganz einfach so ranzukommen. Man muss es, es sind tatsächlich hauptsächlich so Boutique-Teile. Also man muss eigentlich das eher in der Boutique kaufen. Online-Shop ist immer etwas schwierig, weil das sehr, sehr, sehr gering sind die Shops damit ausgestattet. Ja, das ist immer etwas schwierig.
Okay.
Es gab ein bisschen Kritik mit der Kollektion, gerade eben was die Farben betrifft, zum Beispiel eben, es gab, wie gesagt, auch sehr viel rosa, es gab ein bisschen rot und solche Sachen.
Schade, dass du kein und buntes beige oder rosa oder rotes Outfit reingenommen hast.
Ja, dann mache ich das vielleicht mal noch im Hintergrund zum Beispiel von dem ersten Model, sieht man das rosa, ist wirklich so ein richtiges Barbie-Rosa. Grundsätzlich, ich habe damit gar kein Problem, die Looks sahen super aus, sahen genauso romantisch aus. Die Story ist ja im Prinzip ja auch ein bisschen sich öffnen. Er muss natürlich das Unternehmen auch zeitgeistmäßig ein bisschen weiterentwickeln. Es braucht Kundschaft, man muss sich da ein bisschen verändern.
Und er ist auch noch bei dem Label.
Ja, ja, genau. Also der Stefano Galici ist noch aktiv. Der, wie gesagt, diese Kollektion für Sommer nächstes Jahr gezeigt.
Ach so, ich dachte, die war von 2023.
Nein, nein, das ist die das ist für nächstes Jahr, Sommer nächstes Jahr.
Hast du nicht erst gesagt, von 23 war die?
Nein, er ist seit 23 ist er dabei.
Ach, ich dachte, die Kollektion war auch 23. Okay.
Nein, nein, nein.
Das ist die aktuelle Kollektion.
Das ist die aktuelle Kollektion.
Ach toll.
Das ist die neueste.
Das heißt, du kannst mir noch ein paar Teile daraus bestellen.
Da kann man sich noch was daraus bestellen. Ja. Genau. Es gab noch so einen Teil zum Beispiel in Basketball-Shirt. So kann man auch so sich ein bisschen drüber streiten, aber mein Gott, wegen einem Teil muss man jetzt auch nicht gleich die ganze Marke canceln, ist ein bisschen Quatsch.
Ja.
Ja, ich finde es sehr schön. Ich würde mir gerne daraus was kaufen. Ich möchte auch unbedingt das Parfüm noch haben. Es gibt ein Parfüm, es riecht toll.
Jetzt
schwer ranzukommen.
Neues Parfüm oder was?
Nein, nein, nein. Es gibt dieses klassische Arne de Müller Meister, das heißt einfach nur A. Auch sehr schön, schwarzer Flakon, einfach nur ein A drauf. Sehr schön, riecht toll, ist sackteuer, also 300 Euro oder so, halt auch kein Schnäppchen, ne?
Du mit deinen Parfüms, das ist wirklich, du bist wirklich ein Parfümliebhaber.
Ja, genau. So, hat's dir gefallen, Andi Müller-Meister?
Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Schön.
Dann. Überraschend gut. Also ich wusste schon, dass das Label interessant ist, aber ich fand diesen Einblick nochmal sehr spannend und das hat mir schon sehr gut gefallen.
Ist weder Quiet Luxury, aber vielleicht was für dich als Cape- und Lederliebhaberin.
Ja.
Ja.
Ich habe ja nicht nur Quiet Luxury.
Ich mache ja auch noch ein Späßchen, ne?
Ja.
Späßchen. Wir machen einen Sprung zum nächsten Label, zu Mathieu Fekals. Kennst du schon?
Kenn ich.
Genau, wer es noch nicht kennt, sollte sich unbedingt mal zu Gemüte führen. Ist etwas anderes, als wer das sonst kennt, weil es keine klassischen Designer sind. Und das ist nicht ganz richtig. Es ist ein Duo aus zwei eigentlich Performance-KünstlerInnen. Die beiden haben Design studiert in Kanada, haben die beiden sich kennengelernt, und zwar Hannah Rose Dalton. Und jetzt wird es etwas schwierig, ihr wisst mit meinem Namen, ich kann immer Namen ganz schwierig aussprechen. Stephen Ray Bajarkan,
Heißt du musst es einfach viel schneller sagen, dann merkt man es gar nicht so.
Genau, also habe ich jetzt ein bisschen cringe ausgesprochen. Die beiden jedenfalls sind seit vielen Jahren schon ein Paar und sind bekannt als Performance-Künstler und als Musen unter anderem für Rick Owens. Und sie haben quasi im letzten Jahr entschieden, ihre Möglichkeit und ihr Talent als Modedesigner quasi auszuleben und haben dieses Label Matthias Fäkals gegründet. Und das heißt stoffliche Fäkalien oder Fäkalienstoff, heißt dieses Wort oder dieser Name. Und sie haben einen sehr exzentrischen Stil. Sie sehen also ziemlich krass aus, kahlgeschorene Köpfe, Alien-Looks, und sie deformieren ihre Körper auch immer wieder durch Fotoshootings und durch Performance-Sachen.
Na, und meist ja auch so weiß angemalt.
Sind komplett teilweise weiß angekalkt, würde mein Vater sagen, mit großen Gothic-Make-up und kahlgeschorene Köpfe und solche Sachen. Genau, also sie fordern eigentlich ihre Betrachter schon sehr stark heraus und das ist jetzt sicherlich nicht jedermanns Geschmack.
Aber deiner ist es.
Mein Geschmack ist das persönlich sehr gut. Ich kann das sehr gut leiden. Ich finde die richtig toll. Ich mag die auch schon sehr, sehr lange. Aber was eigentlich sich wirklich noch viel mehr lohnt, ist wirklich, sich die Mode anzugucken.
Und wir haben das sogar schon live gesehen.
Oh mein Gott, das war ein Traum. Also wirklich ein geheimer Traum. Wir waren ja vor kurzem erst in Paris. Du kannst das eigentlich auch mal erzählen, ne?
Ja, wir waren vor kurzem in Paris.
Nein!
Ja, im September waren wir in Paris. Haben wir ja erzählt, da haben wir auch eine Folge aufgenommen. Und da waren wir im Dover Street Market. Mhm. Und da gab es Kleidung. Von diesem Label.
Ja, von Matthias Fäkals.
Und haben wir angegrabbelt.
Oh.
Und das war wirklich, wirklich schön.
Oh, das war wirklich toll.
Da sind wirklich tolle Teile dabei. Oh. Vielleicht haben wir da noch, Videos.
Wir haben Video
können wir eigentlich mal auch auf unsere Social Media Kanäle werfen.
Da kommt auf jeden Fall was jetzt im Zusammenhang. Mhm. Haben wir extra zurückgehalten. Augenzwinkern. genau. Und sie haben zwei Kollektionen schon gezeigt in einem sehr schönen Rahmen. Also, sehr elegante Kollektion am Place Vendôme in einem großen Palais. Goldene, geschmückte Wände. Und da zeigten sie wirklich zwei wunderschöne Kollektionen.
Genau, da haben wir auch so einen Schnelldurchlauf, auch auf Social Media.
Genau, also bei Social Media haben
könnt wir schon, könnt ihr gerne einfach mal schauen, da haben wir schon immer mal was.
Genau, du schaust ja, ich habe die beiden Kollektionen einfach mal zusammengeworfen, weil ich so die Centerpieces da so ein bisschen rausarbeiten wollte.
Ah, beide Kollektionen hast du
sind gesagt. Beide Kollektionen, okay. Genau. Also hier kann man jetzt nur am Hintergrund quasi so ein bisschen erkennen, das wird dann bei Social Media bei uns dann nicht mehr sein, weil ich immer den Hintergrund rausnehme. Aber hier ist es jetzt einfach so, dass man das einfach nicht mehr erkennt dann am Ende.
Ja,
aber
okay, einfach, ist ja nicht so schlimm. Sind ja zwei Kollektionen
genau. Und im auch sie Abstand. Arbeiten nicht nur in Schwarz. Sie machen Herren- und Damenkollektionen, beziehungsweise ist es auch viel Genderless Fashion dabei. Also.
Ja, also ich sehe natürlich, welche Kollektion von was ist. Und ich muss sagen, die erste mit dem goldenen Hintergrund, da lief sie auch offenbar als Model mit.
Mhm.
Also erstmal, mir gefällt alles richtig gut. Es ist überraschend weiblich, feminin.
Mhm.
Also schon sehr, hier gleich der erste Look mit dem Blazer, die Schultern sehr ausgeformt, aber trotzdem sehr tailliert. Einen tollen Rock dazu, tolle Stiefel, gefällt mir richtig gut. Den Look würde ich genauso nehmen. Also genauso würde ich den tragen, wie der hier ist. Ich denke, da würde ich richtig klasse daran aussehen.
Dann oh ja, das definitiv.
Dann habe ich als Lederliebhaberin zum zweiten Look geblättert. Das ist nämlich voll Leder, ein Kleid mit einer Krawatte. Sieht auch fantastisch aus, ein bisschen länger die Ärmel, richtig hübsch. Das dritte Outfit ist ein Anzug, taillierter Blazer wieder, relativ weit ausgeschnitten und eine Anzugshose quasi dazu. Und dann sind an den Seiten und hinten super viele Federn bis zum Boden.
Ja.
Und das ist doch ein Outfit, was wir gesehen haben.
Genau, das ist ein Outfit, was wir gesehen haben. Und das Model heißt Debra Shaw. Und sie ist eine Model-Ikone. Sie ist eine Model-Ikone. Sie ist schon sehr, sehr, sehr lange im Geschäft. Und sie ist unter anderem eine Muse gewesen für Alexander McQueen.
Mm.
Und das ist auch mit Absicht so gemacht, weil die beiden sozusagen in ihrem Stil sehr stark an den klassischen Alexander McQueen sich auch orientieren. Und da auch gar kein Hehl daraus machen. Ja?
Mhm. So, und dann die anderen drei Looks, die du mir hier mitgebracht hast, oder vier, die sind quasi aus der anderen Kollektion. Aber trotzdem sind die genauso toll. Der erste Look hier ist ziemlich genderneutral.
Ja.
Es ist ein Kleid mit einem Taillengürtel, aber relativ so straight geschnitten, so ein bisschen transparent, so ein bisschen derber. Und die Schuhe, die sind richtig cool. Das sind Plateau-Pumps. Die sehen so glänzend aus in so einem, nicht Silber, sondern so wie Platinum.
Mhm.
Das ist toll.
Zu den Schuhen möchte ich mal was sagen. Und zwar, jetzt kann man sich das anschauen und da sich so ein bisschen damit beschäftigen und sich das Label anschauen und dann sagen, wahrscheinlich vielleicht auch viele sagen, oh Gott, das ist mir zu krass, das ist mir zu intensiv oder sowas. Naja, was, über was die hier reden. Aber das hat Relevanz und zwar, das muss man sich vorstellen, die haben ihre Debütkollektion gegeben und haben gleich sensationelle Kooperation mit Christian Louboutin auf die Beine gestellt. Die Schuhe sind von Christian Louboutin.
Ach,
in
was?
Ihrem eigenen Design und hergestellt von Louboutin. Das hat Relevanz. Das ist nicht einfach irgendwelcher kleiner Käse, über den wir mal so reden, einfach so, sondern das ist was, was wirklich High Fashion ist, auf einem ganz anderen Niveau. Schon für so ein Startdebüt ist das doch mal mega, wenn du sowas vorweisen kannst. Hallo?
Ja.
Was für eine Unterstützung.
Die Schuhe sind doch richtig, also wirklich, als ich den Look gesehen habe, ging der Blick sofort runter und ich habe gedacht, die werden auch aber schön an meinen Füßen.
Ja, ja,
ja. Ja, der zweite Look ist auch super interessant. Es ist ein T-Shirt. Wie so ein Crop-T-Shirt, so ein bisschen zerfetzt und nur noch mit einem Ärmel. Und dann ist so eine Taillen, also so eine Unterbrustkorsage, so mit einer Transparenz. Aber man sieht halt natürlich die Drahtbügel. Auch vorne so ein bisschen spitz zulaufend. Dann ein Lederrock, der ein bisschen übers Knie geht, so bleistiftmäßig. Und so über den Ellenbogen hinaus sehr, sehr lange Lederhandschuhe und dann eine tolle Tasche. Also auch der Look ist fantastisch. Er ist oben so ein bisschen rockiger und ein bisschen eleganter, aber trotzdem irgendwie feminin. Auch den würde ich genauso tragen, richtig hübsch. Und der letzte Look ist, hier würde ich sagen, fast Denim. Mhm. Es ist eine relativ taillierte Denim-Bluse, unten so ein bisschen zerfetzt. Und dazu ein Rock, auch so ein bisschen Bleistiftrock, ab dem Knie ein ganz, ganz kleines bisschen ausgestellt, aber nicht viel. Und hat dann unten auch so ein bisschen Fäden, die raushängen. Sieht aber trotzdem sehr elegant aus, aber irgendwie halt auch so ein bisschen abgerockt. Aber nimmt trotzdem nichts von Eleganz. Also ich muss sagen, alle Looks, die du mir gezeigt hast, finde ich sehr, sehr schön.
Ja, ein ganz spannendes Spiel einfach zwischen diesem Used- und Verbraucht-Look und dieser hohen Eleganz, dieses klassische, auch französische,
ja,
was man da so drin hat und dann so dieses Schönheitsbild auch aufbrechen, indem du halt auch Models verwendest, die jetzt natürlich wirklich extrem krass sind.
Die ja, die nicht, viele, die nicht normschön sind.
Genau, genau. Also wir haben da auch wirklich, also ich sag das jetzt mal so, ohne das ist kein Bodyshaming, aber einfach auch dicke Models gehabt, die wirklich auch, das sind keine Models, sondern einfach befreundete Performance-Künstler, die wirklich nicht den Schönheitsidealen definitiv nicht entsprechen, die man sonst so vorgebetet kriegt aus der Mode. Und das ist mit Absicht so. Und die zeigen dann Klamotten und die zeigen, wie gut man aussehen kann in einer krassen Robe, in einem krassen Style. Und das ist tolle Mode. Das finde ich einfach genial.
Ja.
Du hast einen ganz wichtigen Punkt nämlich gar nicht jetzt erwähnt. Und zwar ist es die Handtasche. Jetzt sag mal, als Handtaschenliebhaberin. Da raste ich doch aus.
Ja.
Also ganz ehrlich, ich würde was geben für diese Tasche.
Ja, ich auch.
Ich will die haben.
Nee, ich will die haben. Ich bin die Handtaschenlieber. Du kannst sie immer an mir betrachten.
Das stimmt, aber ich will
ich
auch
kann
so
die,
eine Tasche.
Ich kann die tragen und dann kannst du immer denken, was habe ich für eine schöne Frau mit einer wunderschönen Tasche.
Ich habe die gesehen und habe gedacht, mein Gott, diese Tasche.
Ja, sie ist relativ klassisch.
Ja.
Mit aber so besonderen Details. Also es ist erstmal eine normale, ich weiß nicht, Schultertasche. Ich weiß gar nicht, ob man sie über die Schulter überhaupt tragen kann.
Ja, kann man, ja.
Ja, ein bisschen größer. Ich weiß gar nicht, wie ich sie beschreiben soll.
Ich finde, sie ist quasi wie so eine klassische Kellyback oder wie so eine...
Nee, finde ich gar nicht.
Doch, finde ich schon.
Weil, ne, die hat ja aber... Also, die hat keinen Umschlag. Erstmal, ja, sie gut. hat oben einen Reißverschluss. An den Seiten...
Wie heißt die andere Tasche? Die andere
Tasche?
Ah ja, die Birkin. Wie die Birkin.
Nee, finde ich gar nicht.
Echt? Ich finde schon. Nee,
finde ich überhaupt
nicht. So mit dem Anhänger und mit den Bügeln.
Also ja, sie hat einen Anhänger
in der Mitte. Was für eine Diskussion.
Sie hat einen silbernen, wo ein kleines Schloss dran hängt. Einen silbernen...
Charm?
Ja. Nee, das meine ich nicht. Eine silberne Platte und da hängt ein Schloss dran. So, das. Das hat sie natürlich gemeinsam jetzt mit der Birkin.
Und das Format?
Naja, sie ist viereckig und an den Seiten geht es ein bisschen hoch, als hat die Tasche Katzenohren. Du hast oben einen Reißverschluss und bei der Birkin hast du keinen, da hast du den Umschlag. So, dann hast du diese Bänder, die du da dran machen kannst, das hast du bei der auch nicht. Aber die Tasche ist trotzdem super schön. Sie ist nämlich elegant, sie ist irgendwie auch klassisch, aber irgendwie ist sie trotzdem besonders. Also eigentlich wie die Mode von denen.
Naja, diese Ohren, die du ja bezeichnet hast, die an der Seite dran sind, die sind ja, kommen ja quasi von den Schulterpolstern.
Ja, genau. Also
sehr, es sieht aus, wie als hättest du eine Jacke.
Ja.
Und da hast du massive Schulterpolster.
Ja, sie sehen aus wie die Schulterpolster.
Ja. Genau. Und das Witzige ist ja, wenn du die quasi über den Arm trägst, dann geht ja dieses Ohr hoch
und dein Arm ist aber so in der Lücke dazwischen. Vertieft.
Ja. Genau. Das ist so ein bisschen der Witz an der Sache.
Ist schon cool, muss ich sagen.
Und da kann man sich mal was abgucken bei ganz vielen anderen Taschendesignern, die ja überall nur die Ideen von irgendwelchen anderen Leuten klauen. Und das, finde ich, haben die nicht gemacht. Die haben ja wirklich was geschafft, eine Form zu finden, in dieser riesigen Taschenwelt, die ja wirklich schon prall gefüllt ist von jeglichen Designs, da was zu entwerfen, was einzigartig mir erscheint.
Und doch hast du es mit der Birkin verglichen.
Ja, ich finde, weil das so klassisch wirkt. Also die ist avantgardistisch gemacht, aber sie wirkt ganz klassisch. Und das finde ich, ist
aber eine geile Kombi. Aber für mich hat sie trotzdem nichts mit der Birkin gemeinsam, außer dass da ein Schloss hängt.
Okay.
Aber sie ist wunderschön.
Ja.
Sehe ich bei mir, auf jeden Fall.
Ja, ist kaum zu bekommen. Den ihr Zeug. Also online ist fast so gut wie gar nicht möglich. Du musst eigentlich nur so in die ausgewählten Geschäfte gehen. In Berlin gibt es den Comme des Garçons Shop. Also der heißt so Comme des Garçons Shop. Die haben, das ist ähnlich wie Dover Street Market, die haben verschiedene Brands und die haben wohl ein paar Teile. Und eben auch Dover Street Market in den unterschiedlichen Städten. Ja, da gibt es so zu kaufen. Ansonsten wird es echt schwierig. Ja, Dark Style. Zwei Vertreter haben wir uns angeschaut. Macht Spaß. Macht doch einfach Spaß.
Ja, das hat tatsächlich viel Spaß gemacht. Eleganz. Dieser Ausflug in die Dark Style.
Genau, also es gibt noch so viel mehr zu erzählen, aber das reicht alles gar nicht für eine Folge. Und wir haben ja noch so viele andere wunderschöne Themen. Und wer sich jetzt für unsere Looks, die wir hier besprochen haben, interessiert, auf Instagram und TikTok @lostonplanetfashion zu sehen oder auch bei lostonplanetfashion.de. Ansonsten freuen wir uns über jegliche Bewertung, die ihr mal da lasst.
Ja, lasst uns gerne Liebe da.
Plattform, die ihr hört. Genau.
Genau, lasst uns gerne
Gebt uns gerne mal Feedback, was ihr vielleicht als Themen mal ganz spannend finden würdet, über die wir sprechen sollen oder vielleicht über Themen, die wir nicht sprechen sollen. Genau, ich kann nur Danke sagen.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder.
Tschüss.
Tschüss.